Wir sprechen darüber, wie Banken, Versicherer, Fintechs, Insurtechs und Corporates durch branchenübergreifende Kooperationen echte, datengetriebene Ökosysteme entwickeln. Von der Regulatorik über die Technologie zum Kunden. News, Insights und Real Talk. Digital, vernetzt und ehrlich. 3x3 gleich 10. Dein Podcast über eine datengetriebene Finanzwelt. Mit deinen Hosts Julian Prüfer und Marvin Fortkamp.
Moin aus Hamburg, mein Name ist Marvin Fortkamp und mit mir am Start ist wie immer der wunderbare Julian Prüfer als mein Co-Host. Und heute.
Ja, moin.
Ja, moin. Und heute geht's ums ich würde es nicht sagen ums Streiten. Ich hatte es im Intro oder im Vorgespräch so ein bisschen gesagt. Ich freue mich sehr auf die Folge. Ich kenne unseren Gast nicht, bin mal wieder bodenlos schlecht vorbereitet, was aber dazu führen wird, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich sehr gute Fragen stelle. Tim, herzlich willkommen. Sag doch mal, wer bist du und was machst du so?
Servus. Genau, ich bin Tim. Ich bin einer der Gründer von Suitcase. Wir sind ein Legal Tech Unternehmen aus München und wir lösen Rechtsstreitigkeiten.
Da bist du bei mir an der richtigen Stelle.
Oh, das ist schon mal ein guter Start erzählen.
Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Podcast wird oder eine Beratungsstunde pro bono.
Ja.
Kannst du es vielleicht noch ein bisschen eingrenzen? Es gibt ja verschiedene Rechtsbereiche, also ich hätte für jeden Fall wahrscheinlich ein Praxisbeispiel am Start, aber worauf fokussiert ihr euch?
Ja, klar. Bewusst erstmal am Anfang kurz gehalten, um es sacken zu lassen. Sehr gerne sage ich ein bisschen mehr dazu. Und das ist in jedem, gefühlt jedem Gespräch, das ich so führe, dass irgendwo entlang des Gesprächs jemand sagt, ah, da habe ich ein Thema, da hätte ich euch gerne gehabt vor einem halben Jahr oder einem Jahr oder vielleicht auch perspektivisch für die Zukunft, da können wir ja dann noch helfen. Genau, was ist das, was wir machen? Etwas konkreter. Wir am Ende des Tages versuchen, digital Rechtsstreitigkeiten zu lösen, indem wir eine Einigung vermitteln. Warum tun wir das? Weil letztlich wir zwei Thesen haben, auf denen unser Geschäftsmodell beruht. Die erste ist, die Menschen wollen eigentlich selten wissen, wer Recht hat. Die wollen ihren Konflikt gelöst wissen. Und die zweite These ist, das schaffen die Parteien meistens nicht im direkten Dialog, weil sie aus taktischen Gründen nie ehrlich zueinander sind. Und unsere Antwort darauf ist, dass beide Seiten blinde Gebote über unsere Plattform abgeben, uns also im Vertrauen sagen, für welchen Geldbetrag sie den Streit jetzt beilegen würden. Dadurch, dass die Gebote blind sind, sind beide Seiten ehrlich. Und dadurch, dass sie ehrlich sind, liegen häufig die Positionen näher beieinander und die Chancen für eine Einigung steigen. Warum sind die ehrlich? Weil es eben am Ende gesichtswahrend ist. Fokusthemen aktuell, um das auch kurz zu erwähnen, sind das Arbeitsrecht, das Mietrecht. Wir sind auch unterwegs im Verkehrsrecht, also im versicherungsnahen Umfeld, im Urheberrecht und, das könnte für heute relevant sein, im Bankenrecht.
Warte, Marvin, jetzt bin ich dran. Erstmal, hi Tim, ich freue mich sehr, dass du da bist, bevor wir reinhauen. Jetzt ganz kurz, woher kommt ja auch der Connect? Wir haben uns letztes Jahr kennengelernt, noch im Rahmen meiner Tätigkeiten bei einer Rechtsschutzversicherung. Und ich glaube, das ist ja durchaus auch ein Partnermodell von euch, dass ihr euch dort natürlich auch entsprechend platziert. Jetzt heute ein bisschen der Fokus mehr auf Banken, aber ich glaube, da kommen wir auch mit Sicherheit gleich auch nochmal drauf. Und mir ist gerade aufgefallen, wir drei sind ja quer durch Deutschland verteilt. Der eine in Hamburg, der eine in München und ich in Karst. Fehlt eigentlich nur noch einer im Westen, aber da hätten wir es komplett. Freut mich ja total, dass wir heute sprechen und jetzt auch nochmal so auf den Bankensektor besprochen. Aber ich würde gerne nochmal einen ganz kurzen Blick zurück machen. Was ist die Geschichte hinter Suitcase und also eure Gründungsgeschichte? Wie ist die Geschichte bis heute und warum der Name Suitcase?
Auch das ist eine sehr beliebte Frage. Okay, wir fangen mal ganz am Anfang an, zurück in der Pandemie. Ich habe zu der Zeit noch Jura studiert und hatte einen Freund aus Brasilien zu Besuch. Und der nahm auf seinem Handy an einem digitalen Gerichtsverfahren teil. Das fand ich schon mal total verrückt, weil das kannte ich aus meinem Jurastudium überhaupt nicht. Dann haben wir angefangen und überlegt, gut, wenn das in Brasilien geht, würde das vielleicht auch in Deutschland klappen. Und haben parallel zum Jurastudium angefangen zu überlegen, irgendwann meine erste UG angemeldet, dass wir irgendwie unsere Fahrkosten darüber abrechnen konnten. Und kamen dann irgendwann an den Punkt, dass wir dachten, ja, es gibt, glaube ich, einen Weg, dass wir ein digitales Gericht auch nach deutschem Recht bauen. Man würde ein Schiedsverfahren dafür nutzen, also eine private Form von Gerichtsbarkeit. Und in dem Prozess habe ich dann zufällig ein Buch gelesen, und zwar Online Courts and the Future of Justice. Das ist von Richard Susskind, ist ein Oxford-Professor, so einer der führenden Köpfe im Legal Tech seit den 1990er Jahren. Mhm. Und ganz zufällig, fast schon kursorisch, irgendwie Seite 138 ist es, glaube ich, in dem Buch, erwähnte er ein Konzept doppelt blinder Gebote. Genau das, was wir heute machen. Und irgendwie resonierte das mit mir, weil ich neben Jura auch BWL und Psychologie studiert habe und dachte, okay, das ist ja irgendwie eine wilde Mischung aus den dreien. Man löst Rechtsstreitigkeiten, indem man eine wirtschaftliche Einigung findet, aber vor allem auf die Psyche der Leute einzahlt, indem man ihnen die goldene Brücke baut, wenn man so möchte. Und ich sage mal als Metapher, auf diese Weise die Zahl im Kopf entlockt, die jeder von uns hat. Jeder weiß, für welchen Geldbetrag er sich jetzt einigen würde. Aber das wird man in jeder anderen Seite sagen. Und das war dann der Anschluss, dass wir gemerkt haben, okay, digital Rechtsstreitigkeiten zu lösen, fasziniert uns weiterhin. Aber der Lösungsweg dahin, der verändert sich hier gerade. Wir wollen also gar nicht konfrontativ die Parteien uns sagen lassen, warum sie Recht haben und am Ende entscheiden, wer Recht hat oder viel besser entscheiden lassen durch Dritte. Sondern wir haben uns überlegt, warum finden wir nicht einen kooperativen Weg? Und haben dann uns ein bisschen mit den Gerichtsstatistiken befasst. Und je nach Rechtsgebiet stellt man fest, dass die Mehrheit der Rechtsstreitigkeiten erstinstanzlich in einer Einigung enden. Und haben dann gesagt, das ist ja eigentlich schon mal eine schöne Validierung dafür, dass es die, sag mal, den Spielraum gibt und die Bereitschaft. Und haben es dann als unsere Aufgabe verstanden, im gerichtlichen Verfahren würde man das einen Gütetermin nennen, also die gütliche Einigung herbeizuführen. Und haben uns überlegt, warum ziehen wir das nicht aus dem gerichtlichen Verfahren heraus und schaffen dafür eine digitale Plattform, die diese Einigung in wenigen Tagen, manchmal wenigen Wochen herbeiführt.
Also radikale Lösungsorientierung ist mir gerade so in den Kopf gesprungen. Also weil ihr überspringt, ich kenne das von einem Freund, der auch Rechtsstreitigkeiten in verschiedenen Bereichen hatte.
Marvin, wir reden nicht von dir, nur um das nochmal kurz klarzustellen.
Ich möchte nochmal hier klarstellen, dass ich mich noch nie rechtlich mit irgendwelchen Leuten auseinandergesetzt habe, weder im Mietrecht noch im Arbeitsrecht oder Vertragsrecht, wo auch immer. Mhm. Und mein Freund hat mir erzählt, dass, genauso wie du sagtest, eigentlich mündet es irgendwann in die Einigung, aber der Weg dahin ist halt so abgrundtief mühsam, weil es am Anfang erstmal nur darum geht, darzulegen, so, warum habe ich denn vielleicht in welchem Bereich Recht? Und das weißt du wahrscheinlich viel besser als ich, dass unsere Rechtslage meistens ja, also für Außenstehende ist ja eigentlich klar, okay, du hast irgendwas gemacht und ist verboten, so, jetzt musst du bezahlen. Aber es gibt ja Interpretationsspielraum und Auslegungsspielräume. Und oft geht es am Anfang immer nur darum, du sagst gerade, man ist gar nicht ehrlich, aber es geht erstmal darum darzulegen, warum man denn eigentlich Recht haben möchte, anstatt diesen Weg, und das höre ich so ein bisschen raus, macht eher zu überspringen, sagen, okay, lass uns mal jetzt, ist so, ob du recht hast oder nicht, ist ja auch manchmal subjektiv und wie auch, also lass uns das mal weg, sondern sag mal, was würdest du jetzt zahlen, damit du Ruhe hast? Und ich glaube, das ist der größte Faktor überhaupt, weil nichts stresst mehr, als wirklich sich zu streiten. So, manche machen es vielleicht ein bisschen gerne, aber das ist halt wirklich sehr, sehr mühsam. Also ihr habt eine radikale Lösungsorientierung und skippt quasi diesen ganzen Part, dass man erstmal innerlich diskutiert, oder?
Genau, also wir sagen dazu immer First Principle Thinking. Du gehst also nicht nach den Lösungswegen, die bekannt sind und versuchst, die zu optimieren, sondern startest ganz grundlegend bei dem Ausgangsproblem. Das ist ein Koordinationsproblem. Die Parteien sind an sich einigungsbereit. Es gelingt ihnen aber nicht, sich zu koordinieren hinsichtlich einer möglichen Einigung. Und anstelle dieses Problem zu lösen durch eine Entscheidung eines Dritten, sagen wir eben, wir helfen den Parteien dabei, indem wir vermittelnd eingreifen. Und das ersetzt zu einem gewissen Grad eben den kompletten bisherigen Wertschöpfungsprozess. Und das ermöglicht uns wiederum, einen völlig neuen Mehrwert freizusetzen. Wir denken da immer in drei Metriken. Wie lange dauert das Verfahren? Da sind wir aktuell Faktor 16 schneller. Was kostet mich das Verfahren? Das sparen wir irgendwo zwischen 85% und 95% der Gerichtskosten. Und das dritte ist, wie viel Zeit brauche ich dafür? Und wir schätzen, dass die Nutzer, um den Fall bei uns zu eröffnen, zwischen 3 und 5 Minuten brauchen, wenn sie es manuell tun. Manche Nutzer, vor allem im gewerblichen Kontext, schicken die Fälle über API. Es gibt also auch die Möglichkeiten, zwischen Schnittstellen zu nutzen. Ich frage mich, wann Agentic AI da auch noch eine Rolle spielt, dass man irgendwann seinen KI-Agenten losschickt und der, die kommunizieren über eine andere Sprachform, dass der irgendwann vollautomatisiert die Fälle eröffnet, dass wir da auch noch eine Schnittstelle öffnen. Aber kurzum, das sind die drei Dimensionen und diese Wertschöpfung ist nur möglich, weil wir den bisherigen Prozess an der Stelle eben austauschen.
Eine Frage ist noch offen, warum Suitcase?
Danke. Danke. Ja, hast einen sehr guten Punkt, Julian, da bin ich tatsächlich drüber hinweggegangen. Wir haben am Anfang direkt überlegt, ist es ein Geschäftsmodell für Deutschland oder kann da mehr gehen? Und wir haben dann festgestellt, wir gucken uns ja nie an, wer recht hat, sondern wir gleichen Gebote ab. Das hat auch sehr viel mit Spieltheorie zu tun. Und das hat zur Konsequenz, dass man, weil man sich nie so richtig damit befasst, wie denn eigentlich die Rechtslage ist, sondern vermittelnd eingreift, das auch ganz schnell in anderen Jurisdiktionen anbieten kann. Ein kurzer Einschub, ein Beispiel. Spanien hat letztens ja das komplette Zivilprozessrecht geändert, mit der Konsequenz, dass man in Spanien nicht mehr klagen darf, wenn man keine Schlichtung durchgeführt hat. Das heißt, wir haben gesagt, wir brauchen eigentlich einen englischsprachigen Namen, damit wir das irgendwann perspektivisch, irgendwann mal in der Zukunft, auf andere Märkte übertragen können. Und dann ging das Überlegen los und dann haben wir gesagt, na, das sollte ein kurzes Wort sein. Zwei Silben. Es sollte nicht so richtig juristisch vorbelastet sein, weil es soll ja irgendwie auch für andere zugänglich sein. Und dann haben wir so ein bisschen rumgespielt mit Wörtern und der Lawsuit ist der Rechtsstreit. Suitable, also geeignet für das, was die Parteien tun. Case Law hat was damit zu tun, wie das Fallrecht aussieht, vor allem im angelsächsischen Raum. Und aus ganz viel Spielereien, die Serie Suits ist vielleicht auch was, was euch dabei in den Sinn kommt, falls ihr sie gesehen habt. Haben wir dann gesagt, warte mal, Suitcase, Dispute Resolution suitable to your case. Das kann es doch irgendwie sein. Und jetzt im Deutschen verwende ich immer mehr Suitcase, kein Grund zu klagen. Das hat auch so eine schöne, so eine Doppelzüngigkeit, weil man kann nur gewinnen, deswegen kein Grund zu klagen und auch irgendwie wörtlich kein Grund. Also da ist noch viel im Flow, aber im Grunde die Mischung aus dem Slogan und dann dem Namen war der Ursprung.
Cool. Und ja, ich kenne die Folge, die Serie Suits. Ich glaube, ich habe sie zweimal gesehen. Also von daher, und man hofft sich immer so, ach, könnte ich das nicht einfach mal auslöschen und nochmal gucken? Sie hat mich sehr begeistert. Also erstmal danke auch für wo ihr jetzt heute steht. Aber jetzt muss ich ehrlicherweise gestehen, ich glaube, jetzt ist das so vielleicht für alle, haben wir jetzt gesagt, oder hast eben gesagt, viele sagen dann immer, hätte ich das jetzt mal gehabt. Lass uns doch mal da reingehen. Lass uns doch mal vielleicht in einen Fall gehen, wo ich wirklich da darüber nachdenken müsste, euch zu nutzen.
Habt ihr eine Präferenz bei einem Rechtsgebiet? Marvin, hast du noch irgendwas, was wir therapeutisch aufarbeiten können aus deiner eigenen Vergangenheit?
Also, nee, von seinem Freund, nicht von Marvin.
Mein Freund ist letztens, hat mir erzählt, dass der Bahn gefahren ist.
Aha.
Ist schon ein bisschen was her. Und er hatte sehr, sehr lange über seinen ehemaligen Arbeitgeber eine Bahncard 50. Und als er den Arbeitgeber gewechselt hat, ist die Bahncard verfallen. Aber er hatte in seinen Einstellungen, hatte er noch beim Bahnbuchungsportal halt den Rabatt drin und hat dann halt ein Ticket mit Rabatt gebucht und wurde dann auf der Fahrt kontrolliert und konnte natürlich keine Bahncard 50 vorweisen. Also hatte er quasi kein gültiges Ticket. Und dann hat er erzählt, dass dann wirst du halt angesprochen und der Mitarbeiter der Bahn sagt halt, hier, keine Ahnung, du hast jetzt folgende Möglichkeiten, entweder kaufst du dir ein neues Ticket oder du zahlst die Differenz, irgendwie was und du kriegst halt irgendeinen random Zettel in die Hand und musst was überweisen. Der Freund, weil er ein bisschen schusselig ist, hat halt diesen Zettel verloren und hat sich dann auch nicht mehr drum gekümmert. Vielleicht, weil er auch gedacht hat, so, mal gucken, ob da wirklich was kommt. Und nach ein paar Monaten kam halt ein Kassoverfahren von Riverty, das ist die das bahneigene Kassounternehmen, und die wollten halt eben einen Aufschlag von 120% dies und jenes. Und ein Freund meinte, hey, der hat mir das gar nicht richtig erklärt, der hat gesagt, das ist viel weniger, blablabla. Riesenstreit. Und tatsächlich, vielleicht kannst du auch auf diesem Case so ein bisschen einen Unterschied dazu zeigen, ist er irgendwann nach endlosen Telefonaten mit der Bahn, mit dem Inkassounternehmen, auf eine Schlichtungsstelle aufmerksam geworden, wo das Problem auch gelöst worden ist. Aber die Frage ist ja jetzt, wie wäre er auch bei euch hingekommen?
Ja.
Oder zu euch gekommen?
Kurze Rückfrage, magst du sagen, welche Schlichtungsstelle das war? War es die Reise und Verkehr e.V. zufällig?
Müsste ich ihn mal fragen.
Okay. Das wäre nämlich jetzt meine These. Das ist so der Klassiker. Die machen vor allem Fluggastrechte tatsächlich, die machen aber auch Bahngastrechte.
Ja, Reise und Verkehr war es, ja. Mhm. Hat er mir gerade zufällig bei WhatsApp geschrieben.
Hat er noch zur Hand gehabt. Okay, cool. Ja. Und kannst du mir auch noch sagen, wie lange hat das so ungefähr gedauert, der Prozess mit der Schlichtungsstelle? Hat der Freund da was zugesagt?
Ich glaube, das war relativ schnell, 2 Wochen.
Aha. Okay. Musste da Stellung zugenommen werden? Gab es da irgendwie Rücksprachen, die stattgefunden haben?
Gab es einen Online-Antrag, den man ausfüllen musste? Da wurde dann der Sachverhalt geschildert. Mhm. Die Zusammenfassung ging relativ leicht, weil durch den E-Mail-Verkehr und, keine Ahnung, ChatGPT konnte man irgendwie eine Zusammenfassung relativ schnell schreiben. Wenn ich überlege, dass der das alles manuell machen hätte müssten, dann sitzt man da wahrscheinlich auch schon wieder ein paar Stunden dran. Mhm. Dann kam so nach einer Woche die Stellungnahme von der Bahn. Mhm. Und mit einem Vergleichsangebot, was dann angenommen wurde.
Okay, also erstmal, ich versuche es mal so ein bisschen abzuschichten. Das erste Gute ist, glaube ich, am Ende des Tages ließ es sich einigen. Das ist schon mal ein schönes Erfolgserlebnis, dass das nicht ins Inkasso-Verfahren noch weiterging oder ins Mahnverfahren oder wo auch immer hin. Also, more of the story, aufeinander zugehen hilft. Unabhängig erstmal von dem Weg, den man wählt. Zweiter Gedanke, ich glaube auch zwischen deinem Freund und der Bahn besteht Einigkeit darüber, dass die Bahncard 50 nicht mehr wirksam war und damit erstmal das Ticket gefehlt hat. Ich glaube, da wird es wahrscheinlich auch Einigkeit geben. Spannend ist jetzt die Frage mit dem Aufschlag und dem Inkasso-Unternehmen. Das ist jetzt so ein klassisches Beispiel, wo ich sagen würde, klar, du kannst es über ein Inkasso-Unternehmen machen. Das hat ja auch seine Daseinsberechtigung, je nach Konstellation. Aber verprellst du es dir da nicht mit deinem Kunden? Nun hat die Deutsche Bahn eine quasi monopolistische Stellung, wenn man nicht gerade ein großer Fan von Flixtrain ist, also hier Münchner Unternehmen, da war natürlich Werbung für, was zur Konsequenz hat, dass man das vielleicht, aus Geschäftspolitik heraus leisten kann. Aber das wäre jetzt so der erste Punkt gewesen, da hätte man anders abbiegen können. Ein möglicher Weg an der Stelle schon. Dann hätte man sich erst das Inkasso-Verfahren gespart und dann die Schlichtungsstelle. Wenn man sagt, aus Geschäftspolitik heraus, ich mache das mit einem Inkasso-Unternehmen, weil ich will den Leuten ja auch klare Kante zeigen, okay, fein, dann ist es am Ende trotzdem in der Schlichtung gelandet. Wo läge da jetzt der Unterschied zu den Kollegen, ich glaube, die sind aus Berlin von Reise und Verkehr, da gibt es eben nochmal eine Stellungnahme in der Sache, weil da sich tatsächlich Juristen mit dem einzelnen Fall befassen. Ich bin positiv überrascht, wie schnell das ging. Das ist eine super Zeit. Der Aufwand ist natürlich nochmal ein anderer. Das wäre jetzt wahrscheinlich der größte Unterschied zu dem, was wir tun. Dass man bei uns eben sich durch eine Klickstrecke nur durchklickt, wir dann anhand des jeweiligen Themas schon wissen, was der Kontext ist, sprich eine Stellungnahme. Gegebenenfalls auch hätte jetzt die Bahn sich dazu anders geäußert, dass man vielleicht nochmal in die zweite oder dritte Gesprächsrunde da gehen müsste. Das wäre bei uns alles nicht erforderlich gewesen. Das heißt, dass da überhaupt eine Schlichtung schon läuft, ist erstmal ein super Signal. Ich glaube, wir könnten nochmal in der Hinsicht optimieren, was denn eigentlich am Ende der Zeit Aufwand ist, den beide Parteien haben. Und das betrifft natürlich dich jetzt als den Passagier, den Reisenden, genauso wie auf der Seite der Bahn. Auch da entstehen natürlich große menschliche Aufwendungen, wenn man in jedem Fall nochmal Stellung beziehen muss.
Also ich weiß halt, dass am Ende ging es schnell, bevor aber der Weg zur Schlichtungsstelle gesucht worden ist. Das war ja der Pain.
Ja.
Das war wirklich monatelang ein Hin und Her und es wurde gesagt, ja, es wurden Mahnungen zugestellt und es wurden Zahlungsaufforderungen zugestellt. Und es ist aber irgendwie nicht angekommen. Und Telefonate und Warteschleifen über halbe Stunde, bis man überhaupt irgendwie jemanden angefunden hat. Dann abgebrochene Telefonate. Ein Riesenstreit einfach. Und das ging über Monate dann wirklich. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass es solche Schlichtungsstellen auch gibt. Weil ich mich ja persönlich auch nie streite.
Das ist immer nur der Freund. Der ist streitwütig. Ja, also wenn ich da kurz einhake, also erstmal die Art, wie wir das machen, sind wir die einzigen in Deutschland, die automatisiert und digital zivilrechtliche Streitigkeiten lösen. Das ist neu. Es gibt spezifische Anbieter für zum Beispiel Streitigkeiten um die Nutzung von Social Media Plattformen. Das geht auf eine EU-Regulierung zurück, die das verpflichtend eingeführt hat. Da gibt es ein Team, ich glaube aus Heidelberg, die sind super. Die schätzen wir auch sehr, die sind in dem Bereich unterwegs. Wir machen ja als einzige wirklich zivilrechtliche Ansprüche im Allgemeinen. Und was du beschreibst als diesen Prozess dazwischen, das ist genau, wo ich sage, dadurch, dass unsere Boote blind sind, schade ist ja nicht, auch aus Sicht der Netz der Bahn, da mal ein Angebot zu hinterlegen. Wenn sich die Vorstellungen nicht decken, kommt keine Einigung zustande. Da hat man nichts verloren. Und die Kundenerfahrung, die du machst als Passagier, ist eine ganz andere. Die Wahrscheinlichkeit also, dass du mit einem guten Gefühl deine nächste Bahnreise nicht mit, ich sag mal jetzt Flixtrain buchst, sondern weiterhin mit der Deutschen Bahn, ist auch höher. Oder dass du dich dann für Flixbus entscheidest, was auch immer. Kurzum, das hat auch was damit zu tun, was ist der Customer Lifetime Value, den mir jemand bringt. Den steigere ich. Und man hätte es ja auch so lösen können, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel aus einem anderen Bereich, Fluggastrechte. Da geht es ja nicht darum, dass du etwas zahlen sollst an die Bahn, sondern dass du Geld in der Regel kriegst von der Airline. Da kann man das auch wunderbar einsetzen und eben sagen, warum ist das nicht eine Option? Also es gibt eine Vielfalt an Themen, jetzt haben wir zwei aus dem Verkehrsbereich rausgenommen, im Arbeitsrecht, nur um auch da und im Mietrecht konkrete Beispiele zu nennen. Im Arbeitsrecht ist es ein Thema für Streitigkeiten rund um die Beendigung von Arbeitsverhältnissen. Ob es eine Aufhebung ist oder eine Kündigung. Den Arbeitnehmer interessiert ja da nicht im Detail, würde die Kündigung vor Gericht halten. Der möchte in aller Regel eine Abfindung, weil da ist dann einfach schon so viel gebrochen an der Stelle, wenn eine Kündigung ausgesprochen worden ist. Das wird über eine Weiterbeschäftigung auch nicht mehr geheilt. Und im Mietrecht, auch da, um konkrete Beispiele zu benennen, die Rückzahlung der Mietkaution nach dem Auszug. Zu wenig Geld, um darauf zu klagen, zu viel, um es einfach abzuschreiben. Und häufig braucht man das Geld ja auch dann, wenn man in die nächste Wohnung einzieht, liquide relativ schnell wieder zur Hand. Oder, ist auch ganz interessant, inzwischen zahlen Vermieter gerne auch eine Abfindung dafür, dass man die Mietwohnung aufgibt. Das heißt, das ist so ein bisschen, das hat sich entwickelt die letzten Jahre in der Lebensrealität analog zu dem, was im Arbeitsrecht passiert, dass man eben sagt, auch im Mietrecht gibt es Abfindungen. Ist auch so ein Thema, das wir machen. Auch darüber wird gerade viel vor Gericht sonst gestritten. Und
also wenn ich früher ausziehe, also nicht meine Kündigungsfrist einhalte, sondern irgendwie dann wie so im Arbeitsrecht heißt das doch Sprinterklausel oder so. Also wenn ich vorher ausziehe, kriege ich oder vorher gehe, in dem Fall, dann kriege ich was dafür.
Genau, also es geht auch da, ich versuche das mal so ein bisschen zu vergleichen. Ich glaube, die Juristen, da sträuben sich die Haare, wenn ich jetzt hier Miet- und Arbeitsrecht über einen Kamm schere. Da geht es ja auch nicht im Arbeitsrecht um den Fall, dass du kündigst. Da kriegst du in der Regel auch keine Abfindung, sondern dass du gekündigt wirst.
Ja.
Und dasselbe gilt für das Mietrecht. Auch da geht es um den Fall, dass du als Vermieter möchtest, dass dein Mieter auszieht. Das ist eher die Situation. Und dann hast du natürlich das Mittel einer Eigenbedarfskündigung. Da zieht dann der Cousin zweiten Grades ein für 3 Monate für sein Praktikum in Berlin. Da bin ich mir aber dann auch nicht so sicher immer, oder wahrscheinlich auch nicht der Vermieter, ob das vor Gericht halten würde. Und das ist so ein Szenario, genau wie mit der Kündigung, wo man sich als Arbeitgeber denkt, hält hier meine betriebsbedingte Kündigung, die ich ausspreche, denkt sich der Vermieter im Mietrecht, hält hier meine Eigenbedarfskündigung. Das sind so die Szenarien, wo man sagt, da versucht man den Vermietern das Risiko abzunehmen und den Mietern respektive Arbeitnehmern noch einen Geldbetrag mitzugeben, dass sie die Übergangsphase, sei es in eine neue Beschäftigung oder in eine neue Wohnung, dass sie die abgefedert bekommen. Das ist die Idee. Und das gibt es im Arbeitsrecht schon relativ lang. Im Mietrecht scheint mir das eine Entwicklung der letzten Jahre. Zumindest verfolge ich es erst die letzten Jahre.
Verstanden.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Und zwar, wie das dann ganz konkret abläuft, weil mein Freund ist auch kürzlich umgezogen.
Aha.
Und hatte, sagen wir mal, ein sehr angespanntes Verhältnis zu seinen Vermietern, aufgrund von verschiedenen Vorgeschichten. Und da geht es gerade auch um das Thema Mietkautionszurückzahlung. Wo Vermieter ja generell das auch sehr gerne ein bisschen länger einfach rauszögern, auch aufgrund von Nebenkosten etc. pp. Es wurde ein Abnahmeprotokoll gemacht. Das haben die nicht persönlich gemacht zusammen, sondern getrennt, weil, aus bekannten Gründen. Und zeitgleich ist auch noch im letzten Mietmonat sehr, sehr lange das Warmwasser ausgefallen. Das heißt, ein potenzieller Mietminderungsgrund. Also viel ist da los. Viel im Fluss, aber eigentlich will mein Freund einfach nur noch Ruhe, der will da nichts mehr mit zu tun haben und denkt sich so, boah, wisst ihr was, lass uns doch mal gucken, wir verzichten vielleicht auf die Mietminderung und ihr verzichtet dafür auf diese 2-3 Mängel in dem Abnahmeprotokoll und schickt uns einfach unsere Kaution und dann hören wir nichts mehr voneinander. Der könnte jetzt bei euch auf die Website gehen, ich habe da gerade mal drauf geklickt, registrieren, und würde dann den Sachverhalt, wie er ist, einmal schildern mit seinen Kontaktdaten und würde dann wahrscheinlich die Kontaktdaten der Vermieter auch angeben. Und die werden dann von euch kontaktiert oder wie läuft das?
Hm, völlig richtig. Also erster Befund aus der Schilderung von deinem Freund. Häufig reiben sich an der Kaution ganz viele verschiedene Themen auf. Man versucht effektiv einen Strich unter das Mietverhältnis zu ziehen. Das heißt, aus Sicht des Vermieters wird erstmal im Wege von der Übergabeprotokoll geprüft, gibt es Beschädigung an der Wohnung oder ist es noch eine gebrauchsübliche Abnutzung? Alleine dazu gibt es schon eine Klaviatur an Rechtsprechung, die man bemühen könnte. Die zweite Frage aus Sicht des Mieters ist dann, gibt es irgendwelche Gründe, dass ich Ansprüche habe, die sich ergeben, beispielsweise jetzt das Beispiel einer Mietminderung, daraus, dass es Mängelerscheinungen an der Wohnung, welcher auch immer Art, gab. Und dann ist der Klassiker die Nebenkosten, weil da hat man 12 Monate nach Ende des Abrechnungszeitraumes, das ist in aller Regel das Kalenderjahrzeit, eben noch einmal die Mietnebenkosten aufzustellen. Und jetzt passiert Folgendes. Der Vermieter sagt natürlich, ich habe ja noch die Mietnebenkosten. Und das mit den 3 Macken im Parkett, das würde ich mir gerne auch nochmal abziehen lassen. Der Mieter sagt, na, das ist ja lustig, kannst du gerne machen, aber da mit der warmen Miete, also mit dem warmen Wasser, das hat nicht so recht funktioniert, das würde ich gerne einmal abziehen. Und dann beginnt so eine Gemengelage, wo dann Argumente ausgetauscht werden, beide Seiten glauben, sie haben die besseren Argumente vorzubringen, dann werden im Grunde Nachweise bemüht, dann guckt man mal seinen WhatsApp-Verlauf durch, dann guckt man mal irgendwie, was man an Bildern von der Wohnung noch Sinnvolles hat, dann lässt man vielleicht auch mal Chatty oder Gemini drüber laufen, um zu gucken, was es denn für so tolle Urteile für die eigene Meinung gibt. Und Klammer auf, da findet man eigentlich
Mieterschutzverein wird vielleicht nochmal eingeschaltet.
Ja, auch ein absoluter Klassiker. Wir bearbeiten regelmäßig Fälle, wo der Mieterschutzverein bereits eingeschaltet ist, aber keine Lösung vollzogen hat. Mhm. Häufig auch sind wir da nochmal so die letzte Ausfahrt, bevor man dann, ich sag mal, man hat schon die Deckungszusage für eine Klage von seiner Rechtsschutz bekommen. Mieterschutzverein ist am Ende des Tages auch nur eine Form von Rechtsschutz. Und dann sind wir nochmal die letzte Ausfahrt, bevor man dann wirklich klagt. Also auch das, völlig richtig, erlebst du in einer Tour. So. Am Ende des Tages wird man wahrscheinlich sagen müssen, also erstmal, es gibt keine Regelung dafür, keine gesetzliche Regelung dafür, wie viel Zeit der Vermieter hat, nach Auszug, um die Kaution auszukehren. Die Rechtsprechung bewegt sich irgendwo zwischen 3 und 6 Monaten. Dann hat er natürlich ein gegebenenfalls Zurückbehaltungsrecht hinsichtlich der Mietnebenkosten. Das ist aber nie, dass er die komplette Kaution behalten darf, sondern immer nur etwas in der Höhe, eben in der auch Nebenkosten zu erwarten sind. Das heißt, da muss man wieder dann einhaken und den Vermieter abholen und sagen, außer die Kaution ist genauso hoch, wie das du, was du erwartest, noch an Kosten zu haben, und das mag ja auch mal vorkommen, wenn das nicht der Fall ist, kannst du nicht einfach alles behalten. Und übrigens, da sind jetzt schon 9 Monate abgelaufen, es wäre schon gar nicht so schlecht, wenn du mal was tust. Und da passiert dann Folgendes, wie du es gerade geschildert hast, meldet sich der Mieter, manchmal tatsächlich auch der Vermieter, kommt vor, und macht den Fall bei uns auf der Plattform auf, indem er sich durch einen automatisierten Interviewprozess klickt. Das ist relativ einfach, suchst halt die Lebenswelt aus, in dem Fall wirst du jetzt mieten. Dann sagst du, was ist denn mein Thema? Schlagwort ist die Kaution. Und dann gibt es so Fragen, wo ist denn die Wohnung belegen? Wann bist du denn ausgezogen? Wie hoch war denn deine ursprüngliche Kaution? Hast du schon was zurückgekriegt? Und dann kommst du an die Stelle, wo du bietest, wo du also einen Einigungsvorschlag von uns erhältst, der auf vergangenen Fällen beruht, die wir bereits gelöst haben. Und wir sagen deinem Freund, du, ist jetzt gar keine Einschätzung in der Rechtssache, weil die treffen wir nicht. Aber rein statistisch haben sich in Vergangenheit Mieter und Vermieter auf folgenden Betrag in Kautionsfällen geeinigt. Du bist völlig frei darin, was du bietest, das ist nur unser Vorschlag. Und dann, im nächsten Schritt, gibst du uns die Kontaktdaten von deinem Vermieter, jetzt dem Beispiel deines Freundes. Und was dann passiert, ist immer die Frage, darf ich das? DSGVO ist da immer das große Schlagwort. Gibt es auch dazu eine sehr ausführliche Judikatur. Die Kurzfassung lautet, wir stützen das Ganze auf Artikel 6 unter Absatz 1 Litera F, die sogenannten berechtigten Interessen. Da wird eine Interessenabwägung vorgenommen zwischen deinen Interessen an der Datenverarbeitung und den Interessen der Person, dessen Daten verarbeitet werden, daran, dass sie nicht verarbeitet werden. Und dadurch, dass du ein berechtigtes Interesse daran hast, deine Rechte zu verfolgen, geht im Ergebnis so das, was wir gefunden haben, man davon aus, dass man das darf. Man sieht auch gerne den Vergleich, das sind wir bei deinem Kasso, wo wir vorhin schon waren, da darf ich ja auch Daten weitergeben dafür, dass dann meine Rechte verfolgt werden. Das heißt, dass es datenschutzkonform ausgestaltet wurde, auch von IT-Rechtlern geprüft. Und wir übernehmen dann die komplette Kommunikation mit dem Beispiel jetzt der Vermieterseite. Laden die Person dazu ein. Das passiert bei uns auf 3 Wegen. Wir rufen zuallererst mal empathisch an, wirklich in jedem einzelnen Fall. und sagen, guten Tag, wir sind nicht der Anwalt des Mieters, wir sind eine Schlichtungsstelle und wir sind dein Freund und Helfer. Das heißt, verrat uns doch einfach mal, hast du Interesse daran, dich zu einigen? Und da gibt es schon welche, die sagen, nö, ich will das aussitzen. Das ist auch legitim. Also ich sage immer, wir können nicht alle Fälle lösen. Das ist qua Konzept nicht möglich. Und was dann im nächsten Schritt passiert, ist, dass ein Postschreiben rausgeht. Das heißt, wir informieren noch einmal etwas ausführlicher und parallel dazu geht eine E-Mail raus, über die man dann direkt auf den einzelnen Fall zugreifen kann. Das heißt, was wir am Ende des Tages mit dem Anruf, genauso wie mit dem Postschreiben und der E-Mail bezwecken, ist eine Einladung der anderen Seite. Wir sagen dazu mal Konfliktpartner, das ist etwas euphemistisch für Gegenseite. Und im besten Fall bieten dann beide Parteien über die Plattform und erzielen über 3 Verhandlungsrunden, die es bei uns sind, hinweg eine Einigung. Sprich, es gibt einen gemeinsamen Nenner. Sobald dieser gemeinsame Nenner eintritt, kommt sofort ein fertiger Vergleichsvertrag. Das dauert unter einer Sekunde hinten raus. Der wird beiden Seiten sofort per E-Mail zur Verfügung gestellt und der ist in aller Regel bereits ohne die Unterschrift gültig. Und dann kommunizieren die Parteien direkt miteinander über die Abwicklung dieses Geldbetrages. Da halten wir uns gegenwärtig noch raus. Der Hintergrund sind KYC-Anforderungen.
Spannend.
Sehr spannend. Und wo du jetzt so alles erzählt hast, klingt jetzt bei mir auch, dass man sicherlich im Bekannten- und Freundes- und Familienkreis einfach schon mal mitbekommen hat, dass jeder, also wirklich schon mal so einen Fall hatte mit Mietkaution und ähnliches. Mhm. Ich weiß jetzt, und es ging halt immer super lange. Also ich kann noch, ein Freund von mir hat, glaube ich, 2 Jahre oder über 2 Jahre da gehangen, war regelmäßig wieder beim Anwalt und dann musste wieder ein Schreiben und dann musste wieder auf die Antwort von der Gegenseite warten. Und eigentlich bist du die ganze Zeit in der Unsicherheit, ob was und wie jetzt was passiert, weil dein Anwalt sagt dir ja eigentlich immer, ja, sie sind im Recht und ja, was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Und eigentlich reden wir über, keine Ahnung, 3.000, 5.000, was auch immer, Euro, ne? Also jetzt, wo du halt sagst, ja, aber du nimmst das halt immer mit, ne? Du hast das die ganze Zeit im Hinterkopf. Ich sag ja immer, das ist ja immer der zweite administrative Job, den man neben seinem Hauptjob hat. Nach Feierabend gehen dann halt solche Themen weiter, Verein. Okay. Super spannend. Jetzt muss ich ja in dem Zusammenhang, kam an mir aber die Frage, die waren dann auch später bei einer Mediation. Aha. Die war telefongestützt, also telefonisch. Ist das, du fragst, ist das dasselbe?
Mhm. Also erstmal zu dem Punkt davor noch kurz. Wir sagen immer, Rechtsstreitigkeiten sind ein intimes Thema. Was meine ich damit? Das ist nichts, worüber du mit deinem Nachbarn auf dem Flur redest. Dem sagst du jetzt nicht, ich streite mich gerade mit meinem Arbeitgeber.
Oder im Podcast.
Oder im Podcast, genau. Und das führt dazu, dass das einem so auf der Seele brennt. Also ich habe vor 1-2 Monaten einen Fall gehabt. Ich bearbeite auch immer noch Fälle selbst, einfach um so ein bisschen auch im Saft zu bleiben. Das war eine Vermieterin aus NRW und die war die Konfliktpartnerin. Also der Mieter hatte sich bei uns gemeldet, schon richtig Zank und alles. Und dann gingen wir auf die Vermieterin zu. Und die war erstmal extrem skeptisch. Das hast du häufig. Das sind aber die Gespräche, die machen am meisten Spaß. Weil dann bist du natürlich in der Position und hast erstmal eine sehr Abwehrhaltung, die du auf der anderen Seite der Leitung hörst. Wer sind Sie denn? Was machen Sie denn? Warum haben Sie meine Nummer? Und dann beginnt man langsam sich ranzurobben und zu sagen, wir sind eine Schlichtungsstelle aus München. Das ist, was wir tun. Und am Ende ließ sich der Fall lösen. Und sie schrieb uns hinterher total rührende Nachricht, weil sie meinte, ich glaube, heute Abend kann ich zum ersten Mal wieder gut schlafen. Das ist genau das, was du umschreibst, dass Leuten das einfach wirklich eine Belastung ist. Jetzt kommen wir davon weg und einmal zu den Unterschieden zu einer Mediation. Danach hast du mich ja noch gefragt. Mediation ist erstmal dazu gedacht, die Parteien dazu zu befähigen, dass sie sich direkt miteinander einigen. Das heißt, der Mediator ist letztlich, würde ich sagen, auch ein Moderator. Und der zentrale Unterschied da zu uns besteht darin, dass da natürlich die Sachfragen zwischen den Parteien besprochen werden. Man kann sowas wie eine, rückwärts rollende Mediation machen. Das heißt, man guckt sich im Grunde den Verlauf des Konfliktes an und fragt sich, wie konnte der eskalieren bis zu diesem Punkt. Es gibt eine Shuttle-Mediation, das heißt, man spricht getrennt mit beiden Seiten, hört sich die Umstände an, versucht dann zu vermitteln, Informationen hin und her zu bewegen, die zur Konfliktlösung helfen. All das passiert aber immer auf einer Sachebene. Und das bindet natürlich für den einzelnen Mediator, die Mediatorin, sehr viel Zeit. Und es bedeutet eben auch für die Parteien, dass sie stärker Stellung nehmen müssen in der Sache. da liegt erstmal ein großer Unterschied. Und der zweite ist, Telefonie in diesem Fall bedeutet auch immer eine Schwierigkeit von Erreichbarkeit, sprich Geschäftszeiten, und eine Frage von sprachlichen Kenntnissen. Und das ist natürlich auch, was wir merken, ein starker Faktor, weil ich bin immer wieder überrascht, es gibt Menschen, die eröffnen morgens um 3 die Schlichtung. Ich eröffne morgens um 3 keine Schlichtung, aber es gibt sowas. Und natürlich merken wir, dass viele Menschen, die sich an uns wenden, sich vom klassischen deutschen Rechtssystem an der Stelle abgehangen fühlen, weil sie sprachlich gar nicht reinkommen, weil sie vielleicht auch noch nicht mal Englisch sprechen. Das ist bei Anwälten, würde ich sagen, noch und bei Gericht verbreitet. Sondern auch da schon Schwierigkeiten mit haben und dann gar nicht wissen, wo sie hin sollen damit. Und dann bei uns landen. Weil unsere Plattform, auch wenn es sie in ihrer Grundform aktuell in Deutsch und Englisch gibt, bald gibt es weitere Sprachen, ist die ja eine, die ich mit Google Translate nativ übersetzen lassen kann in die Sprache, die ich möchte. Und dadurch kann ich dann in meiner Sprache im Grunde das Tool bedienen.
Auch ein spannender Case. Ich versuche jetzt gerade noch die Brücke auch natürlich zum Banking hinzubekommen.
Ja.
Wir waren jetzt sehr viel in, ich nenne es mal, Mietrecht etc. unterwegs. Danke für die Offenheit von Marvins Freund an der Stelle, dass wir da mal so ein Praxisbeispiel haben.
Shoutout.
Wie kriegen wir jetzt den Bogen zum Banking hin? Was für Fälle gibt es im Banking, die du potenziell beziehungsweise schon auf eurer Plattform verhandelt habt?
Ja.
Verhandeln ist aber doch da auch dann das richtige Wort, oder?
Genau.
Verhandelt das doch trotzdem. Ja, okay.
Genau, wir sagen immer, wir vermitteln, die Parteien verhandeln miteinander.
Okay.
Ja, also jetzt haben wir das so lange aufgespart in dem Payment- und Banking-Podcast, jetzt müssen wir uns auch nochmal dem Butter- und Brotgeschäft zuwenden. Aktuell ist es vor allem ein Thema und das sind Streitigkeiten rund um das Phishing, sprich betrügerische Zahlungsvorgänge. Ich sage immer gleich dabei, wie kann ich das Problem beseitigen? Also Prävention leisten wir nicht, sondern wir sind im Grunde der Aufräumtrupp. Wenn eine unautorisierte Zahlung oder eine betrügerische autorisierte Zahlung stattgefunden hat, muss irgendwer die Scherben aufsammeln und schauen, was bedeutet das denn jetzt rechtlich? Wer hat gegen wen hier welchen Anspruch aus welcher Grundlage? Und was da ein Thema eben ist, ist der Regressanspruch des Kontoinhabers gegen die Bank. Richtet sich nach 675 UBGB und sagt in seiner aktuellen Fassung, wenn es sich um eine nicht autorisierte Zahlung handelt, sprich nicht der Kontoinhaber hat den Zahlungsvorgang angestoßen, sondern ein Dritter, dann hat er einen Erstattungsanspruch gegen die Bank. Die Bank wiederum wendet dem häufig entgegen, das richtet sich, meine ich, nach ihren Geschäftsbedingungen, dass der Kontoinhaber sich nicht grob fahrlässig verhalten haben darf. Sprich, wenn du die Zugangsdaten auf die Rückseite von deinem Handy klebst und irgendwer sich damit einloggt, weil er dir dein Handy geklaut hat, dann kriegst du kein Geld zurück. Aber das sind erstmal die beiden Scharniere, nach denen dieser Anspruch geht. Und was passiert dann in der Praxis? 6.000, 7.000, 8.000 Euro sind vom Konto meistens in mehreren Zahlungen abgebucht und du stehst erstmal als Kontoinhaber ziemlich blöd da. Und das Credo vieler Banken dazu lautet, irgendwas wird der Kontoinhaber ja falsch gemacht haben. Und da ist auch sicher was dran. Also Zugangsdaten vervielfältigen sich nicht voll alleine.
Jetzt haben die Banken bloß nicht, oder anders als die Deutsche Bahn, halt nicht so eine Monopolstellung, ne?
Das ist richtig. Da mag es schon durchaus mal Bewegungen geben zwischen den Kundenströmen. Kundenzufriedenheit ist also da definitiv ein wichtiger Faktor. Und was dann passiert ist, dass die Banken erstmal sagen, naja, das hast du dich ja grob fahrlässig verhalten, dann verklag uns doch. Und jetzt kommt das große Achtung. Was gerade sich zusammenbraut, ist eine neue EU-Regulierung. Ganz konkret die sogenannte Payment Services Regulation, die jetzt in der finalen Fassung, also kurz PSR, im April entschieden worden ist, im Trilogverfahren. Und 20 Tage immer nach Amtsblattveröffentlichung, mutmaßlich also irgendwo im Sommer diesen Jahres, vielleicht irgendwann dann in 27 tatsächlich Wirkung zeigen wird. Und die verändert zwei Dinge. Die verändert nämlich Nummer eins, dass nicht nur die nicht autorisierten Zahlungen, sondern unter gewissen Umständen auch die autorisierten Zahlungen, also ich als Kontoinhaber überweise Geld, weil da ein vermeintlicher Bankmitarbeiter sich meldet, zum Beispiel Spoofing, dass das auch einen Haftungsanspruch auslöst. Und bei dem zweiten Scharnier, was gilt als grob Fahrlässigkeit, auf im Grunde EU-Ebene dieser Maßstab neu geregelt wird und die Maßstäbe angehoben werden für das, was noch als grobe Fahrlässigkeit gilt. Und das wirkt sich gleich doppelt auf die Banken aus, weil beim ersten nicht nur die nicht autorisierten Zahlungen, sondern auch die autorisierten erfasst sind. Und beim zweiten man deutlich mehr als Bank jetzt in der Beweislastpflicht tatsächlich steht, dass der Kontoinhaber sich grob fahrlässig verhalten hat. Und das, so mal meine These, wird dazu führen, dass die Bereitschaft, sich zu einigen, deutlich steigen wird, weil der Haftungsrahmen sich eben deutlich vergrößert.
Ich glaube, das trifft sehr gut in eine Schiene, die Julian und ich auch kennen. Und ich glaube, das Problem und die Lösung ist sehr deutlich geworden. So ein bisschen mit Blick auf die Uhr, ohne schon den Timekeeper machen zu wollen. Kannst du noch mal richtig schön Startup-Style so im Quick-Pitch ein paar Fragen beantworten? Wie ist euer Geschäftsmodell? Was ist die Kernzielgruppe? Und wie erreicht ihr die, also was ist eure Go-to-Market-Strategie? Mhm.
Geschäftsmodell, wir erheben 5% der Einigungssumme im Erfolgsfall. Keine Einigung, keine Kosten. Wir richten das in dem Vertrieb, würde ich sagen, erstmal an vor allem die, die Ansprüche stellen. Das sind in manchen Konstellationen Privatpersonen, in anderen Konstellationen auch große Unternehmen. Und der Go-to-Market ist im Bereich der Privatkunden vor allem über Partner wie Rechtsschutzversicherer. Im Bereich von großen Unternehmen tatsächlich Direktvertrieb über Messen und Co. Also wir sind, um nur ein Beispiel rauszugreifen, aktuell sehr viel im Bereich Kfz-Versicherung unterwegs, weil große Kfz-Versicherer streiten sich gern und regelmäßig mit Werkstätten über die Höhe von Rechnungen. Mhm. Und dann sind wir eben auf beiden Seiten unterwegs. Wir nehmen die Rolle als Schlichter an der Stelle sehr ernst. Das heißt, ich gehe auf Veranstaltungen, da sind Versicherer. Und ich gehe auf Veranstaltungen, da sind die Autohäuser, die Werkstätten und die Anwälte von denen unterwegs. Das heißt, jetzt wird es keine Startup-Antwort mehr, sondern ein Satz mehr, aber den erlaube ich mir. Es gibt eben einen Unterschied auf der Stelle, der wichtig ist zwischen Marketing und Vertrieb. Weil bei uns, dadurch, dass wir die einzigen in Deutschland sind, die das anbieten, Rechtsstreitigkeiten digital automatisiert zu lösen, sind wir auch die einzigen, die die Market Education betreiben. Das heißt, Vertrieb ist ein wichtiger Baustein, aber ich würde an der Stelle deine Frage insofern mir erlauben zu erweitern, als dass das Marketing beiden Seiten verständlich machen, warum beide Seiten daran ein genuines Interesse haben, mal einen blinden Einigungsvorschlag abzugeben. Das ist mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, damit beide Seiten verstehen, dass wir beiden Seiten helfen.
Bam. Cool. Hast du nicht zum ersten Mal gemacht, habe ich das Gefühl, aber es war auf jeden Fall sehr gut. Wie gesagt, ich glaube, man muss ja dann immer im Einzelfall auch betrachten oder auch mal gucken. Ich glaube, ihr wart ja auch, so, ich höre zumindest raus auf so einer Art Learning-Reise, also ihr seid mit dem Fall angefangen und jetzt kommen auch immer mehr dazu und jetzt auch Versicherer mit Werkstätten, also bist auch irgendwie im B2B-Bereich mehr unterwegs, nicht nur im B2C-Bereich oder C2C-Bereich. Und das ist ja irgendwie auch super spannend, sich einfach weiter noch auf diese Reise zu begeben. Deswegen würde ich die letzten Minuten auch gerne noch mal so ein bisschen nutzen. Was können wir erwarten oder wie erwartest du, wie sich das alles so entwickelt in den nächsten zwei Jahren oder drei Jahren vielleicht maximal denken, weil du hast zumindest KI und Ähnliches angesprochen, gibt ja ein bisschen anderen Schub. Wie ist dein Blick?
Ja. Also erstmal die Vielzahl an Themen, die wir machen, um nochmal kurz auf den Punkt einzugehen, die ist Schönheit wie Schrecken zugleich. Schönheit, weil ich darf an ganz viele Orte kommen, ich darf mich mit völlig verschiedenen Menschen austauschen, zu völlig verschiedenen Rechtsproblemen und mich jedes Mal einmal aus neu reindenken, wie ist die Dynamik unabhängig vom Einzelfall? Wie funktioniert so ein Rechtsthema? Was sind die Positionen, die die Parteien einnehmen? Worauf stützen die? Und das ist unglaublich schön. Die Herausforderung ist eine kognitive, überall halt mitzudenken und mit den Banken darüber zu reden, warum Phishing sich gerade total zu deren Lasten verändert, wie irgendwie mit Mietern darüber zu reden, wie sie ihre Kaution zurückbekommen. Alles dabei. So, Perspektive nach vorne. Was ich erwarte für die nächsten 2-3 Jahre, ist erstmal, dass wir das Leistungsangebot, das wir machen, deutlich erweitern werden. Genau wie du gesagt hast, haben wir mit 1-2 Themen begonnen, auf die wir erstmal gesetzt haben. Aber wir versuchen jetzt die nächsten Jahre vor allem die Themen zu nehmen, wo wir in der Regulatorik Veränderungen sehen. Da ist Phishing ein Beispiel. Als zweites uns nochmal anzuschauen, wo liegen viele Fälle jetzt schon? Also es gibt einfach so Dauerbrenner, die wir noch nicht adressieren und wo ich glaube, da geht noch was. Und ansonsten, deswegen komme ich nochmal auf diesen Marketingpunkt zurück, einfach eine Bekanntheit schaffen für das, was wir tun. Also wir arbeiten gerade daran, das mehr in die Medien zu tragen. Wir überlegen, wie können wir das auch partnerschaftlich noch mit Nebenrechtsschutzversichern vielleicht auch der Gerichtsbarkeit zusammenbringen, dass auch die Richter ein Verständnis dafür haben, dass es da Möglichkeiten gibt. Immer ein bisschen schwierig, so Subventionsrecht und so, Privatanbieter und Staat.
Mhm.
Aber ich glaube, wenn du mich in 2-3 Jahren nochmal treffen würdest und wir würden darüber reden, dann wäre ich aus der heutigen Perspektive sehr happy, wenn ich dir sagen könnte, hey, wir bedienen einen Großteil der zivilrechtlichen Streitigkeiten in Deutschland. Wir lösen jeden Tag echte Streitigkeiten für Privatpersonen, für Unternehmen, dafür, dass die Gerichte unterm Strich sich auf die Fälle konzentrieren können, wo tatsächlich Recht gesprochen werden muss und wo es um Rechtsfortbildung geht. Und das ist etwas mit einem Team, das ist ja auch mal ein ganz wichtiger Faktor, über den haben wir heute nicht so gesprochen, das große Freude daran hat, einen Beitrag dafür zu leisten, dass wir uns als Gesellschaft weniger streiten.
Du hast das ist Steilvorlage, weil ich habe mir meine letzte Frage schon zurechtgelegt. du sagst die ganze Zeit wir und Team und ja. Um in der Analogie mal zu bleiben oder in der Metapher. Ich glaube, wir haben heute mit Harvey Specter gesprochen. Wer sind denn Michael Ross, Rachel Zane, Louis Litz und Jessica Pearson bei euch?
Ja, schönes Bild, gefällt mir sehr gut. Also mein Mitgründer Philipp ist Informatiker. Wir kommen aus derselben Region. Er ist in Paderborn aufgewachsen, ich in Bielefeld. Wir kennen uns über seinen Mitbewohner aus Studienzeiten tatsächlich, mit dem ich mich beim selben NGO engagiert habe. Philipp sagt immer, ich bin der Außenminister, er ist der Innenminister. Das ist so die Aufteilung, die wir haben. Und ansonsten werden wir unterstützt von aktuell 2 weiteren Juristinnen, die die Fälle tatsächlich bearbeiten. Das ist aktuell das ganze Team. Wir managen das alles, was wir tun, mit 4 Leuten. Und jetzt gerade mit den steigenden Fallzahlen, die wir aktuell erleben, geht es jetzt darum, nochmal weitere Leute hinzuzuholen, die dieselbe intrinsische Motivation haben wie wir und dann eben zu schauen, dass wir sehr schmal bleiben. Das ist uns wichtig. Wir wollen gar kein großes Team werden und gleichzeitig aber auch jeden Fall gerecht werden können. Das heißt, so viele Namen, wie du gerade genannt hast in deiner Auszählung aus der Serie, die kann ich dir noch gar nicht präsentieren.
Vielleicht dann in 3 Jahren.
Kommt aber vielleicht bald.
Hoffentlich.
Ich versuche mal ein bisschen den Abbinder zu machen. Also ich habe super viel gelernt heute auch wieder. Juristen, also das ist ja auch eine eigene Welt. Ich glaube, bei Tim haben wir schon mal drüber gesprochen. Von daher, ich finde das mega. Und ich glaube, der größte für mich, das, wo ich immer sage, ist, du ersparst dir damit halt Zeit und Stress. Also, weil du, ne, man, es sind halt Themen, die ich lange mit mir rumschleppe, vielleicht schlecht schlafe, etc. Und es aber eigentlich auch relativ einfach lösen kann. Von daher, die Idee mit der Plattform finde ich grandios. Und auch jetzt nochmal so der Blick auch aufs Banking, auch ich glaube, auch da kann durchaus natürlich was passieren. Das heißt, eigentlich jeder, der jetzt gerade sagt, okay, vielleicht habe ich einen Fall, der kann auf eure Homepage gehen und sich und ihn anlegen und gucken, was passiert am Ende des Tages, ob man eine Einigung findet. Partner, die vielleicht auch Fälle haben, die jetzt sagen, okay, cool, guck mal, da könnte ich doch eigentlich auch meine Zeit und meine Ressourcen anders investieren, darf sich super gerne bei dir melden. Und auch weitere, wenn ihr jetzt wächst, weitere Juristen, die das Thema jetzt gerade zufälligerweise in unserem Podcast gehört haben, dürfen sich auch melden, würde ich jetzt einfach mal sagen, oder?
Absolut. Wir freuen uns über jeden Mitstreiter, egal in welcher Funktion er sich unserer Reise anschließt, ob als Kunde, als Mitarbeiter, als Partner oder als Cheerleader von der Seitenlinie. Alles ist sehr herzlich willkommen und ich kann ansonsten nur danken für die Einladung und die Aufmerksamkeit. Es ist ein nischiges Thema. Ich hoffe, ich habe es halbwegs verdaulich rübergebracht und auf zu viel Jura-Deutsch verzichtet. Und wer dann immer noch Fragen hat, der findet mich bestimmt auf LinkedIn oder eine E-Mail auf der Website und darf sich jederzeit sehr, sehr gerne bei uns melden.
Dabei cool. Belassen wir es. Sagen vielen lieben Dank, dass du da warst und bis ganz bald.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.